Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Aufnahme und zu unserer heutigen Sendung. Wir sind wieder im Auswärtstermin. Wir sind wieder bei der DFS als freundlicher, genehmigter Besucher zu Gast. Wir wollen uns heute nochmal über die Lufträume in Deutschland unterhalten. Das war in unserer letzten Folge, als wir hier zu Gast waren bei der DFS mit dem FIS-Experten ein Thema. Das ist uns persönlich von der Privatpiloten-Lounge ein Anliegen, weil wir gerne kritisch uns reflektieren möchten, was wir besser machen können, um keine Lufträume zu verletzen. Zum anderen ist es aber auch der DFS ein sehr wichtiges Anliegen, um diese Luftraumverletzungen auf ein Minimum runterzuschrauben. Alleine bin ich nicht nach Langen gefahren. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe den Christian wieder mitgenommen. Und Christian wird uns jetzt nochmal en Detail vorstellen, wen wir heute hier bei uns am runden Tisch sitzen haben. Christian, grüß dich. Hallo.
Ja, hallo. Grüß dich auch, Fritz. Grüße euch da draußen, liebe Zuhörer. Wie Fritz schon sagt, wir freuen uns heute mal wieder in Langen bei der DFS zu Besuch sein zu dürfen. Frau Otterbein hat uns wieder wunderbar am Tor in Empfang genommen und wir freuen uns, dass wir jetzt zum Jahresende da nochmal einen entsprechenden Einblick geben können. Und die Idee ist, wie Fritz schon sagte, eben so ein bisschen beim letzten Mal schon entstanden, dass wir zusammen eben ein bisschen die gegenseitige Awareness schaffen wollen, was kann die jeweilig andere Seite vielleicht besser machen, worauf kann man achten, und wir hatten ja schon gesagt, dass wir damals was Eigenes machen und das ist halt heute eben genau unser Thema. Ich möchte jetzt einfach mal Frau Otterbein bitten, vielleicht nochmal die Gegenseite in Anführungsstrichen von der DFS mal kurz vorzustellen und nochmal so ein bisschen im Detail zu sagen, mit wem wir heute eigentlich sprechen. Frau Otterbein.
Ja, auch ich freue mich sehr, dass Sie beide wieder hier sind. Wir haben Sie gern als Gäste hier. Das hat ja beim letzten Mal schon ein schönes Ergebnis gebracht. Und wir hatten uns ja so ein bisschen gewünscht, auch mal über das Thema Luftraumverletzungen zu sprechen. Ich bin Sprecherin der DFS schon seit über 20 Jahren. Das heißt, ich erkläre eigentlich täglich mein Unternehmen und unsere Aufgaben. Und das wollen wir heute auch machen. Weil es aber sehr ins Fachliche geht, habe ich noch einen Safety-Experten mitgebracht, meinen Kollegen, den Markus Wassmer. Der Markus Wassmer hat, bevor er zur Flugsicherung kam und hier eine Lotsenausbildung absolviert hat, eine Verkehrspilotenausbildung gemacht bei der Lufthansa bis zum ATPL, hat dann viele Jahre als Lotse gearbeitet und ist jetzt Leiter der Abteilung Safety an unserer Kontrollzentrale in Langen. Die Kontrollzentrale in Langen, von da aus wird ein Luftraum überwacht, der von Kassel bis zum Bodensee reicht und von der französischen Grenze bis nach Thüringen ungefähr. Also er hat da, glaube ich, viel Luftraum und viel Aufgaben. Was mir wichtig ist, was wir, bevor wir jetzt in die fachlichen Details gehen, nochmal sagen, unser Ziel heute ist es, die Inhalte aus Sicht der Flugsicherung einfach mal darzustellen. Also wie sieht sowas aus vom Lotsenarbeitsplatz, vom FIS-Arbeitsplatz aus Flugsicherungssicht? Die Erklärungen, die wir hier heute abgeben, haben keine juristische Verbindlichkeit. Also an der soliden Flugvorbereitung führt natürlich nichts vorbei. Der Satz, den wir ja alle immer wieder gerne sagen. Genau.
Ja.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, dann würde ich doch mal für die Basics einsteigen, indem ich Herrn Wassmer mal einfach mal bitte, nicht zu sehr ins Detail, aber vielleicht mal so ganz grundsätzlich zu den Basics zur Luftraumstruktur in Deutschland. Herr Wassmann.
Ja, hallo. Auch ich freue mich, dass ich hier ein bisschen was dazu erzählen kann. Ich werde auch versuchen, das alles so genau und gut wie und richtig vor allen Dingen wie möglich wiederzugeben. Generell ist zur Luftraumstruktur. Die meisten Piloten werden es in ihrer Ausbildung einfach diesen Spruch schon gehört haben und der ist auch vom Prinzip her richtig. Und zwar grundsätzlich ist der Luftraum frei, die Benutzung des Luftraums frei. Aber halt dann eben, dann danach kommen dann die ganzen Einschränkungen, die nach einem gewissen Prinzip einfach so festgelegt werden, dass einfach nur so viel wie wirklich nötig und so wenig wie möglich einfach. Nach diesem Prinzip werden dann bestimmte Arten Lufträume installiert, um die Verkehrsteilnehmer einfach auch zu schützen. Also letztendlich eigentlich auch einfach vor Kollisionen zu schützen. Und wir haben in Deutschland nicht alle diese Typen Lufträume, die laut ICAO eigentlich zur Verfügung stehen, sondern bei uns in Deutschland gibt es jetzt auf jeden Fall mal den Luftraum Charlie, der auch über Flugfläche 100 dann beginnt. Dann haben wir auch Luftraum Charlie oder dann auch Luftraum Delta unterhalb von Flugfläche 100. Außerdem ist natürlich eine Kontrollzone Luftraum Delta und wir haben Luftraum Echo als einen Luftraum, wo viele Freiheiten jetzt auch schon bestehen. Und ganz tief außerhalb von der Umgebung von Verkehrsflughäfen eben dann auch den Luftraum Golf. Das ist eigentlich das von den Buchstabenkategorien, was wir in Deutschland überhaupt haben. Und zusätzlich gibt es dann noch spezielle Gebiete, wie man so will, die bestimmte Kriterien festlegen, wie eine TMZ, eine RMZ, eine ATZ. Natürlich gibt es auch bestimmte reservierte Lufträume für Militärs, also die sogenannten TRAS, oder beschränkte Gebiete wie Restricted Areas, wo Militärs sogar auch Schießübungen machen teilweise. Sowas in der Art. Für diese Lufträume, also immer für einen Bereich, einen Luftraum, sind dann immer bestimmte Wetterminimas vorgesehen, die einzuhalten sind, bestimmte Verfahren, bestimmte Freiheiten letztendlich. Also in bestimmte darf man eben nur mit einer Freigabe durch die Flugsicherung einfliegen. Eben um diesen Eiferverkehr, der Sichtminimas nicht einhalten kann, auch irgendwo dann zu schützen. Und so gibt es für jede Luftraumkategorie einfach Festlegung, wie gestaffelt wird, welche Sichtminimas dort vorherrschen müssen, unter welchen Bedingungen man dort einfliegen kann. Hm.
Jetzt hat ja Deutschland mit dem Luftraum Echo eine gewisse Besonderheit. Also wir haben kein Alpha, kein Bravo. Generell gilt Deutschland damit ja relativ noch als liberal in Bezug auf Lufträume. Jetzt ist das sicherlich eine Frage der Betrachtungsweise, aber Sie haben es ja eingangs auch gesagt. Es ist erstmal relativ frei. Und wenn wir jetzt mal als Spezialität vielleicht auch nochmal den Luftraum Echo nehmen, wir haben uns im Vorfeld ja auch nochmal drüber unterhalten, können Sie vielleicht uns mal nur als kleinen Anreißer mal eine Besonderheit zum Luftraum Echo sagen?
Ja, also im Luftraum Echo vielleicht erstmal noch dazu zu sagen, das ist der Luftraum, wo wir VFR-Verkehr und IFR-Verkehr sogar auch richtig im Gemischtbetrieb vorhalten können. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Regelung, dass wir von dem VFR-Verkehr auch oberhalb von 5000 Fuß im Luftraum Echo auch eine Transponderpflicht haben, dass man den überhaupt sehen oder auch ein TCAS eines IFR-Fluges, kommerziellen großen Großraumflugzeugs, dann auch so einen Verkehr ausmachen kann. Das ist insofern eine Besonderheit, dass wir tatsächlich hier im Vergleich zu anderen Ländern, die sowas viel größer einschränken, hier noch einen großen Bereich für die allgemeine Luftfahrt, für die VFR-Fliegerei einfach offen halten. Aber eben natürlich auch hier nur unter einem ganz bestimmten Sichtminimas, die man dann einfach braucht, damit überhaupt ein VFR-Flug einem IFR-Verkehr auch irgendwo schnell genug ausweichen kann oder von dem IFR-Flug auch recht schnell oder rechtzeitig entdeckt werden kann, sodass Ausweichregeln nach Sicht einfach greifen können.
Ja. Und das Besondere auf den Punkt gebracht ist halt, dass nur IFR-Verkehr zu IFR-Verkehr ist gestaffelt in Echo.
Richtig.
Und genau. Das ist quasi der Anteil kontrollierter Luftraum dort, was aber eben nicht für VFR gilt.
Das ist richtig. Also im Grunde genommen wird nur im Luftraum Charlie tatsächlich IFR auch zu VFR gestaffelt. Ansonsten, noch die Einschränkung nach Special VFR-Regeln in der Kontrollzone beispielsweise auch, weil sie auch, da macht es natürlich Sinn, ich habe jetzt nicht die erforderlichen Sichtminimas mehr, die das sicherstellen könnten. Mhm. Deshalb muss man halt bei Special VFR auch IFR-Staffelung oder die Staffelung anlegen. Und ansonsten im Luftraum Delta oder im Luftraum Echo ist es tatsächlich Ausweichen nach Sicht. Eben nur möglich unter bestimmten Kriterien, die dann Wolkenabstand und Sicht einfach voraussetzen.
Ja, genau. Und eben diese Besonderheit, dass es quasi so ein Mischverkehr ist in einem Luftraum, macht es ja eben unter Umständen nicht ganz leicht. Und da werden wir vielleicht dann auch nochmal in einer gesonderten Folge mal drauf eingehen, was das alles für Aspekte sind, die da unter Umständen eine Rolle spielen.
Genau, ja.
Wenn man jetzt mal immer auf die neue ICAO-Karte guckt, die jedes Jahr, ich glaube, man kommt so raus im März oder so, dann ist ja immer so ein bisschen, was sind die Änderungen? Und dann bei uns kommen ja dann immer nur die Ergebnisse an, die wir dann sehen, was hat sich wo wie verändert. Interessant wäre ja mal zu wissen, was ist oder wie ist eigentlich der Änderungsprozess in so einem Luftraum, wenn der entsteht? Hm. Gibt es da jemanden in so einem Luftraumzimmer, der dann sich lineal nimmt und sagt, auch hier mache ich mir jetzt mal einen Charlie hin oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also auf jeden Fall muss man erstmal erwähnen, dass das die Luftraumstruktur nicht Sache der DFS ist, sondern natürlich vom Bundesministerium also Verkehrsministerium des Bundes. Und die legen das fest. Das machen sie aber in einem gewissen Turnus nur, also nicht jeden Monat neu irgendwie, damit das wäre auch viel zu riskant, weil dann so viele Änderungen ständig da wären, dass es kaum einem Nutzer möglich ist, das immer auch gut zu verfolgen. Außerdem werden die Luftfahrtkarten, unsere DFS 1 zu 500.000 VFR-Karte, wird auch nur einmal im Jahr rausgegeben und wir wollen da möglichst so eine Verlässlichkeit haben, dass sich große Änderungen unterjährig nicht ergeben. Sprich, deshalb gibt es immer einmal pro Jahr so große Veränderungen dann. Und die werden, wie gesagt, Auftraggeber für die Luftraumstruktur und die Festlegung dazu ist eigentlich das Verkehrsministerium des Bundes. Und die halten im Oktober eines Jahres so ein Gespräch ab, das nennt sich Moment, wie heißt es jetzt?
Luftraumabstimmungsgespräch.
Richtig. Also dieses Luftraumabstimmungsgespräch, das ist jetzt ein sehr wichtiges. Da bringen wir unsere Anliegen vor, was wir verändert haben wollen, welche Nöte wir auf einmal erkannt haben, wo wir Anpassungen vornehmen müssen. Und da geht es uns dann eben zum Beispiel auch um den Eiferverkehr gut irgendwo zu Verkehrsflughäfen führen, sicher zu führen zu können. Und wenn wir da dann Veränderungen brauchen, dann bringen wir sie dort ein. In dieser Runde sitzen dann außerdem natürlich Luftfahrtverbände von der allgemeinen Luftfahrt, also der Deutsche Aero-Club, Segelfliegerverband, Hängegleiter, Gleitschirmfliegerverband. Die Militärs auch, natürlich haben die auch gewisse Anforderungen immer wieder auch an bestimmte Lufträume. Und dort kommen auch ja die Großraumluftraumnutzer, so also Flugairlines, kommen da zusammen. Und dann kommen diese ganzen Vorschläge auf den Tisch und werden dort diskutiert, abgewogen. Und dann einigt man sich eben auf bestimmte Veränderungen oder eben, ja. Alles unter, wie gesagt, auch wieder hier. Hier kommen viele Interessen zusammen und man versucht, man geht da wirklich nicht leichtfertig um, sondern man geht wirklich nach dem Prinzip maximal so viel Einschränkung, wie einfach nötig ist.
Wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Ja, genau.
Und dann schon aber ein recht ausgewogenes Gremium, wenn das so ist. Ne? Also
das genau.
Ist ja wirklich ja. Alle Interessen in Bezug auf Lufträume sitzen dann da wirklich am Tisch.
So ist es. Und und danach kommt es zu einer Entscheidung durch das Verkehrsministerium und wir veröffentlichen dann oder passen dann die Lufträume wieder entsprechend an. Wir veröffentlichen die Karten dazu. So geht es dann gang. Und das machen wir halt tatsächlich auch wirklich nur einmal im Jahr, um dann nicht zu viel Veränderungen zu haben. Es ist klar, jetzt zum Beispiel Berlin, als Berlin neu aufgemacht hat, der Flughafen BER, da hat es eine riesengroße Veränderung gegeben in der Luftraumstruktur, ja. In dem Bereich. Was wir jetzt auch nach wie vor noch deutlich spüren, dass sich viele Luftraumnutzer noch gar nicht so richtig an diese Struktur gewöhnt haben und eben entsprechende Luftraumverletzungen zahlreich vorliegen. Also wir versuchen das so gering und so wenig wie möglich zu halten. Aber im Grunde genommen ist es vielleicht schon mal der erste Hinweis für einen VFR-Flieger, echt ratsam, gerade am Anfang seiner Flugsaison, da mal einen Blick nochmal drauf zu werfen. Denn es kann eben genau doch dort auch in vielleicht sogar relativ, wie man denkt, bekannten Ecken, wo man so immer so fliegt, zu Änderungen gekommen sein, zu Absenkungen vom Luftraum Charlie. Und da muss man sich einfach auch gleich zu Beginn der Flugsaison einfach irgendwie schlau machen. Das wäre so schon mal der erste Appell eigentlich.
Ja, ist natürlich eine gewisse Hohlschuld halt. Ne?
So. Richtig, ja.
Also, wo man sich nicht von freisprechen kann. Genau. Aber ich sag mal, Sie tun ja auch viel dafür, was ich so, oder wie ich das wahrnehme, also Publikationen in Fachzeitschriften, an Flugplätzen hängen häufig ja auch Dinge aus. In Dortmund gab es ja, glaube ich, auch Änderungen vor einiger Zeit noch wieder und das wird dann schon, man versucht dann schon die Leute auch da abzuholen, wo man sie am besten kriegt. Ne?
Aber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was dazu, was ist denn überhaupt unser Anlass oder was, wir ziehen da Kriterien auch hervor. Wir richten Lufträume, also so geschützte Lufträume wie Charlie oder Delta, nicht überall einfach ein, sondern da gibt es Kriterien, wie viele IFA-Flugbewegungen finden dort überhaupt statt. Oder gibt es besondere Mengen an Vorfällen, die wir haben? Jetzt gerade vorhin, weil wir über das Thema Luftraum-Echo gesprochen haben. Wenn wir besonders viele Vorfälle in einer Ecke entdecken, wo wir sagen müssen, da ist ein Kollisionsrisiko einfach angestiegen durch die Nutzung, gleichzeitige Nutzung VFR und IFA, dann fließen die mit rein in dieses Urteil, welche Beschränkungen, welche Art der Beschränkung brauche ich. Und ich hatte es ja erwähnt, es muss nicht unbedingt immer gleich ein Luftraum Charlie oder ein Luftraum Delta sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten und das ist eigentlich das Interessante dabei. Wir können mit so Einrichtungen wie einer TMZ den Luftraum gewissermaßen trotzdem noch freilassen. Nur wir entschärfen dort bestimmte Risiken einer Kollision, indem wir dort eine Transponderpflicht voraussetzen, indem wir dort sogar auch die Hörbereitschaft, die ja über einen bestimmten Transpondercode dann einfach signalisiert, ich wäre ansprechbar, warnt mich oder gibt mir einen Hinweis, das sind ja super Maßnahmen, die schützen und die sind eine Vorstufe einfach noch, bevor wir das ganz beschränken müssten und einfach den VFR-Verkehr in einem bestimmten Bereich einfach verbieten müssten. Solche Sachen kommen dort mit auf den Tisch. Da sind auch immer wieder ganz innovative Ideen dazu da, dass man solche TMZ mit Hörbereitschaft, Lufträume sogar auch noch zeitenabhängig macht über das, also frühere Kennzeichnung immer HX. Das ist also nicht 24 Stunden aktiv, sondern ist eben nur dann aktiv, wenn man es
bei Bedarf
einfach aktiv machen kann. Also wir versuchen mit solchen Maßnahmen wirklich nach dem Prinzip vorzugehen, wir wollen die Freiheiten der allgemeinen Luftfahrten nicht einschränken, nur was maximal notwendig ist, um den Schutz einfach den notwendigen Schutz zu erhalten.
Wenn Sie jetzt sagen, dieses Luftraumabstimmungsgespräch, federführend dabei ist ja das Verkehrsministerium, sind Sie dann mit dem Verkehrsministerium auf einer Höhe? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn der Deutsche Aeroclub jetzt auch noch sagt, also wir möchten da jetzt aber mehr Freiheiten haben, gibt es ja wahrscheinlich Kuddelmuddel. Also Sie und das Ministerium sind dann schon diejenigen, die dann schon die Leitplanke vorgeben, oder? In der Gefahr.
Wir sind da überhaupt nicht auf der Ebene mit dem Ministerium, sondern wir sind auf der Ebene der Verbände. Also wir auch unsere Interessen.
Auf ihrer Kundenebene.
Genau, ja.
Ja, das darf man ja nicht vergessen, das sind Kunden. Ne?
Also genau. Es gibt da keinen, der auf der gleichen Ebene wie das Ministerium wäre. Ne? Das muss man sich vorstellen, wie aus allen Richtungen die Interessensvertretungen, die dort zusammensitzen und alle diese Interessenvertretungen sitzen auf einer Ebene, wenn man so will. Das Einzige ist, dass uns nachher dann der Auftrag erteilt wird, das entsprechend dieser Beschlüsse auch dann umzusetzen. Also wir kommen mit Vorschlägen dort auf den Tisch, auch Verbände kommen mit Vorschlägen auf den Tisch und dann werden sie dort beraten, vorgestellt, mit den Auswirkungen halt besprochen und dann letztendlich, im Zweifel, gibt es für das Ministerium, für sich alleine, einfach nur noch die Entscheidung, die dann sagt, das machen wir jetzt so, fertig. Also, ja.
Und dann ist Ihre Rolle ja die schwerste eigentlich. Also wenn Sie alles versuchen, unter einen Hut zu bekommen, wie du sagst gerade, Christian, zu vermitteln, ist es ja Ihre Rolle dann die schwerste einmal im Jahr.
Das ist mit, also ich selber bin dort nicht. Ich meine, ich bin, wie es vielleicht schon anfangs gesagt wurde, ich bin jetzt im Safety Management dort. Also wir kriegen die Auswirkungen zu spüren, die dann aufgrund der Luftraumverstöße dann kommen. Die Fachleute, die dorthin gehen, Vertreter bei uns aus allen Regionen, aus allen Kontrollzentralen und auch unsere Unternehmenszentrale, die das Thema natürlich als Abteilung zu Lufträumen federführend verantwortlich sind, die gehen dorthin und die haben da natürlich einen, wenn man so will, einen schweren Stand, na klar. Hm. Man kann es nicht immer allen recht machen und man versucht halt, wir als DFS versuchen auf jeden Fall, das irgendwo auch neutral zu sehen. Wir müssen, Flugsicherheit, das ist unsere Devise. Natürlich sind wir bedacht, genau das so zu gestalten, dass es sicher bleibt. Das ist unser Hauptinteresse. Dann das Interesse der Airlines natürlich auch. Sie wollen sicher durch den Luftraum anfliegen können, auch bei kleineren Plätzen teilweise, wenn sie dort jetzt gewerblich hinfliegen, dann wünschen sie sich eigentlich überall einen geschützten Luftraum. Klar. Diesen Punkt kann man auch verstehen aus ihrer Sicht. Das ist nicht vergleichbar aus dem Cockpit einer 737 oder einem A320 einen Segelflieger auszumachen. Schon allein die Fenster sind nicht gleich groß. Ja? Also, aber der Segelflieger, der ist jetzt auch noch schön weiß lackiert, dass man den kaum ausmachen kann. Ist ganz, ganz dünne Flächen und kleiner Rumpf und der ist nicht so leicht auszumachen. Der wiederum sitzt in einer wunderbaren großen Glaskanzel. Er kann also rundherum hervorragend sehen. Der sieht so einen IFA-Flieger, so eine 737, so viel früher, so viel besser. Mhm. Also das muss man doch vielleicht ein bisschen verstehen, dass natürlich die gewerblichen Airlines-Piloten sich wirklich einfach nur wünschen, so viel wie möglich in geschützten Lufträumen zu
unterschiedliche
bleiben.
Unterschiedliche Perspektiven.
Ja, genau. Ja. Und uns ist auch völlig klar, der Luftraumnutzer der allgemeinen Luftfahrt, der natürlich sagt, also wo ist es denn jetzt hier unser Prinzip, ne? Der Luftraum ist frei. Wir wollen ihn auch nutzen, wir wollen uns nicht überall nur einschränken müssen. Mhm. Auch diese Position findet seine Berücksichtigung, ist absolut verständlich. Und das muss man halt jetzt einfach, und da zeigt sich aber auch von den Verbänden, das ist nicht immer Konfrontation. Natürlich ist da großes Verständnis auch bei den Verbänden. Und sie sind immer offen, auch über irgendwelche Awareness-Kampagnen auch die Sache zu entschärfen. Das hat oftmals dazu beigetragen, dass man mit solchen Kampagnen, wo man Piloten nochmal aufgeklärt hat, wo man verschiedene Maßnahmen einfach gemacht hat, dass man damit aber auch vermieden hat, dass man überall so richtig restriktive Lufträume einführen musste. Es ist so ein Geben und Nehmen, was da ganz gut funktioniert. Und bisher läuft es, denke ich, auch, glaube ich, in Deutschland ganz vernünftig und ganz gut. Und wir greifen immer wieder Ideen auf, wie man Schutz für die Luftfahrt verbessern kann, ohne dabei wirklich zu restriktiv zu sein. Hm.
Kommen wir doch noch mal zum Thema Luftraumverletzungen. Wie wird eigentlich vom Gesetz aus eine Luftraumverletzung definiert? Können Sie uns das,
ja, uns, das oder ist, unseren Hörern? Ja, was ist eine Luftraumverletzung? Also mit anderen Worten, ich bin in einen Luftraum eingeflogen, bei dem ich ohne eine Freigabe beispielsweise hätte nicht einfliegen dürfen. Das kann also ein Luftraum Charlie, ein Luftraum Delta sein, sowohl Kontrollzone als auch ein Delta Nicht-Kontrollzone nennen wir das dann. Es kann natürlich auch ein Schießgebiet sein, also eine EDR, Restricted Area, Beschränkungsgebiet. Mit anderen Worten, es wird beobachtet, dass dort einer eingeflogen ist, ohne eine entsprechende Freigabe dazu zu haben. Damit wird man beispielsweise jetzt nicht kontrolliert, ob er dort Sichtbindungen einhalten konnte. Das kann niemand anders als immer nur der Pilot für sich selbst. Aber das ist eine Luftraumverletzung. Mhm. Und wir sind per EU-Verordnung beziehungsweise auch einer Durchführungsordnung dann dazu verpflichtet, solche Beobachtungen zu melden. Sowohl die Fluglotsen, die den IFA-Verkehr führen, als auch die FIS-Spezialisten, die auch viel oft VfR-Verkehr auch eben auch bei sich auf der Frequenz haben und das dann eben auch unter Umständen beobachten. Die machen einen ganz guten Job, die warnen auch häufig und vermeiden genau diese Art der Vorfälle. Das ist eine tolle Sache und das ist auch Anerkennung, findet Anerkennung in ganz Europa von der allgemeinen Luftfahrt. Mhm. Aber ja, das ist eine Luftraumverletzung, die wir dann anzeigen müssen bei dem zuständigen Amt, das für uns, das ist das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, das BAF, kurz gesagt. Und dort wiederum, außerhalb unseres Einflusses, geschieht alles Weitere, was dann im Rahmen einer Luftraumverletzung nämlich passiert. Mhm. Das ist wie das Überfahren eines Stoppschilds oder die Geschwindigkeitsübertretung im Straßenverkehr, die dann entsprechend eben auch per Ordnungswidrigkeitsverfahren durch das BAF geahndet wird.
Also die DFS ist quasi die, wenn man es jetzt mal in dem Fall so sieht, die Polizei, die das feststellt durch ihre Dienste, durch ihre Angebote. Also wenn sie es feststellt und andere, die sind dann dafür da, dass es im Grunde dann weitergeht. Ne? Also.
Polizei, ja.
Ich weiß,
wir würden uns nie irgendwo hinstellen und Blitzer aufstellen.
Nein,
und
natürlich.
Extra gucken. Ne?
Natürlich.
Aber tatsächlich ist es einfach so, uns sind da vollkommen die Hände gebunden, dass wir es gar nicht anders können.
Ja, klar.
Wir müssen es da melden.
Ja,
aber
das ist ja auch wichtig zu verstehen,
genau,
an der Stelle.
Ja.
Ne? Also, dass das eben wirklich dann auch genauso ist.
Ja. Ich glaube, wir müssen auch an der Stelle ganz klar zum Ausdruck bringen, dass so eine Luftraumverletzung kein Kavaliersdelikt ist. Also so nach dem Motto, naja, ich bin da jetzt so ein bisschen mein Luftraum-Charlie mit der rechten Wing gewesen, jetzt stellen die sich aber ganz schön an bei der DFS. Also es ist einfach eine Straftat eigentlich. Ne?
Das ist wahrscheinlich das, was durch den Privatpiloten am schwersten verständlich ist. Weil er guckt jetzt aus seinem Fenster und er sieht nichts. Da ist der Luftraum sehr, sehr frei. Ist ja jetzt nicht so, dass da der Luftraum-Charlie komplett voll wäre mit Verkehr und merkt sofort selbst, huch, das ist ja gefährlich hier, muss ich schnell wieder raus. Das ist es halt eben nicht. Meistens guckt er raus und schönes Wetter und weit und breit keinen Flieger. Also warum ist das so schlimm? Es sind halt tatsächlich ein paar Gefahren da drin, die werden wahrscheinlich von den Piloten total unterschätzt. Und wir müssen, also beispielsweise ist ein Eiferflug unterhalb Flugfläche 100 limitiert in seiner Geschwindigkeit von 250 Knoten. Nicht aber wiederum im Luftraum Charlie, dort kann er schneller fliegen. Und wie gesagt, also dieser, wie ich hatte es vorhin erwähnt, der Eiferflieger in seiner 737, der sieht den VfR-Flug vielleicht gar nicht so richtig. Ausweichregeln sind vielleicht, stoßen da einfach irgendwo an Grenzen auf seitens des Eifer-Cockpits. Genau, so ist es aber auch beim Fluglotsen. Der Radarschirm ist voll mit Flugzielen. Er sieht auch hervorgehoben natürlich genau die Flugziele, die er per Radar führt. Was er weniger gut sieht, weil farblich ein bisschen abgesenkt, um einfach besser auch seinen eigenen Überblick zu behalten, ist der VfR-Verkehr. Auch wenn er sich jetzt in dem Luftraum Charlie befindet. Also der sieht genau gleich aus, ob er jetzt im Echo ist oder im Charlie. Also er muss auch erstmal von dem Lotsen entdeckt werden. Solange er ihn noch nicht entdeckt hat, führt er diesen Eiferanflug aber völlig unabhängig davon. Mhm. Und dann haben wir ein Kollisionsrisiko. So schnell, wie dieser Eiferflug nachher da ist, so schnell kann die kleine Cessna gar nicht weg sein. Ja. Und nicht nur, dass wir vom Kollisionsrisiko reden, sondern natürlich auch von Wirbelschleppengefahren, die gar nicht so unerheblich sind. Ne? Also wenn so ein kleines Flugzeug in so eine Wirbelschleppe reinkommen würde, das kann auch ganz böse enden mit einem Unfall. Also mit anderen Worten, man begibt sich da schon auch irgendwo in Gefahr. Und darum geht es uns. Dieses Risiko müssen wir natürlich irgendwie vermeiden. Mhm. Das Risiko für den VfR-Flieger besteht genauso, wenn er sich auf einmal in einem Schießgebiet befindet. Und auf einmal um sich rum entweder Drohnen oder tatsächlich halt eben Signalschüsse da irgendwie sich um sich herum sieht. Auch eine Riesengefahr für diesen Piloten dieses kleinen Flugzeugs. Also insofern, ja, es ist eben kein Kavaliersdelikt. Es kann dort einfach ganz böse laufen. Und insofern wird es auch entsprechend geahndet.
Wie sieht dieser Weg aus, wenn ich jetzt unbeabsichtigt jetzt in, nehmen wir nur mal Charlie, ich bin jetzt in Charlie gewesen, der Lotse hat mich jetzt auch freundlicherweise, der FIS-Experte hat mich darauf aufmerksam gemacht, das ist ja auch immer wirklich sehr, sehr entgegenkommend hier von der DFS, dass die Experten sagen, sie bewegen sich gerade auf Luftraum Charlie zu, also entweder sie fangen jetzt das Sinken an oder sie drehen ab. Jetzt bin ich reingeflogen. Wie sieht das jetzt aus? Also die Meldung geht raus ans Verkehrsministerium und die leiten dann...
Also im Grunde genommen gibt es erstmal die Meldung, dass das Lotsen oder das FIS-Spezialisten oder wer auch immer das einfach beobachtet hat. Dieses wird über ein Tagesberichtssystem an die Behörde weitergeleitet. Die prüfen alle diese Einträge. Also die bekommen ja alle möglichen Einträge. Alles, was bei uns im Grunde genommen so festgehalten wird als einen sicherheitsrelevanten Eintrag. Und dann stellt sich für die nach Prüfung der Daten in vielen Fällen ein erster Anfangsverdacht, dass hier ein Luftraum oder ein Verstoß vorliegt. Dann treten sie wieder an uns heran und bitten um Datensicherung dazu, die wir dann auch nicht zurückhalten dürfen. Also wir müssen die Daten sichern und ihnen zur Verfügung stellen. Das ist jetzt dann, also wie gesagt, das ist schon alles, was ich jetzt hier sage, so ein bisschen außerhalb unserer Zuständigkeit, trotzdem einfach der Hinweis. Mhm. Auch da ist es natürlich ein gewisser Spielraum für das Bundesaufsichtsamt gegeben und den nutzen sie auch. Nicht alle diese Fälle werden dann wirklich verfolgt. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie weit war der jetzt drin im Luftraum Charlie, wie lange war er drin, hat er sogar vielleicht was ausgelöst an einer gefährlichen Annäherung. Hat das Auswirkungen gehabt, auch irgendwie vielleicht auf unsere Verkehrsführung, weil da kann man natürlich schon auch, wenn Sie sich vorstellen, Frankfurt, alles schön auf die Perlenkette aufgefädelt, bis 30 Meilen Endanflug Frankfurt. Einmal da durchgeflogen, mischt ordentlich was auf. Dann haben wir zahlreich Verkehr, der durchstarten muss, der wieder eingefädelt werden muss in den Verkehr, der ja dann auch nachrückt, also es sind schon Auswirkungen, die können sich auch richtig in Stresslevel der Lotsen auswirken. Also wenn man so will, es ist noch nicht mal nur die eigentliche Gefahr einer direkten Kollision jetzt zwischen diesem Flieger, sondern es ist auch noch eine Auswirkung auf die Belastung der Flugsicherung, auf der Lotsen. Da können sich auch Dinge daraus entwickeln, Vorfälle, Staffelungsunterschreitung, was auch immer. Ja, also dann, das BAF hat sich dann die Daten besorgt und schreibt dann den Piloten an, der dann die Gelegenheit auch hat, dazu Stellung zu nehmen. Er kann das Ganze aus seiner Sicht natürlich beschreiben. Das BAF drückt es irgendwie so aus, ja, man gibt ihm Gelegenheit, diesen Vorgang selbst auch nochmal für sich zu, ja, durchzugehen, so zu reflektieren. Eben aber halt verbunden mit dem Bußgeld. Wir von der Flugsicherungsseite her, will ich an der Stelle sagen, wir sind kein wirklicher Freund von Bußgeldverfahren. Wir akzeptieren, dass es so läuft in unserer Welt. Wir sind wie im Straßenverkehr, auch dort gibt es Bußgelder letztendlich. Wir sind eher natürlich nach dem Prinzip Just Culture. Wir wollen ehrliche Fehler dürfen gemacht werden. Okay. Aber ja, da sind uns, wie gesagt, einfach, das ist einfach auch nicht mehr unser Geschäft. Da haben wir keine Aktien da drin.
Wie ist das mit Piloten, die die Lufträume absichtlich verletzen, also jetzt gerade so diese Sonder-EDR, die eingerichtet wurden damals beim Ahrtal. Das ist ja so wie auf der Autobahn, oh, gucke mal einen Unfall und jetzt muss ich erstmal anhalten und schauen. Das ist ja wirklich ganz schlechte Airmanship. Wie verfährt man mit solchen Leuten?
Wir können es ja gar nicht, feststellen. Ja. Manchmal drängt sich für uns der Verdacht auf, dass da zumindest mal grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Ja. Also ich bin hier selber Flieger. Ich bin Fluglehrer und ich kenne die Problematik. Ich fliege seit vielen, vielen Jahren, über 35 Jahre. Und ich kann verstehen, dass es einfach zu solchen Ereignissen kommt. Man hat sich mal nicht gebrieft, wie man sollte. Man hat mal nicht aufgepasst darauf, wie man sollte. Und schon, schups, ist man drin irgendwo. Es kann einfach mal passieren. Tatsächlich ist es aber auch manchmal erstaunlich, gerade jetzt zum Beispiel die Katastrophe, die Flutkatastrophe im Ahrtal, hat offenbar auch einen gewissen Tourismus dahin angezogen, die sich das angucken wollten. Und obwohl wir da Notems rausgegeben haben und die Informationen ganz, ja, die waren einfach alle verfügbar, gab es sogar auch Verletzungen, wo man sich, also Start in Bonn, Hangela, fahren 10 Kilometer davon entfernt, dort am Flugplatz groß Hinweis mit allen Ausdruck von, dass es hier ein Noting gibt und so sieht der Luftraum auf, passt auf, da sind Hubschrauber-Rettungsflüge und wir müssen das einfach zur Sicherheit dort einrichten. Mhm. Offenbar war das Verständnis nicht ganz da oder man hat es doch nicht sich briefen wollen.
Ignoranz.
Es grenzt schon fast an Ignoranz. Okay. Also, aber wie gesagt, grundsätzlich können wir es nicht wissen, was immer so da der Hintergrund ist. Manchmal drängt sich eben halt doch der Verdacht auf, dass es sehr fahrlässig war. Es ist ja vielleicht ein völlig falsches Bewusstsein über das Risiko oder ja, vielleicht sogar Ignoranz tatsächlich. Ja.
Ja, jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen auch gehört, was eventuell auch wirklich so die Konsequenzen sein können, die mir als Pilot, der jetzt gerade eine Luftraumverletzung begangen hat, gar nicht direkt bewusst ist in der Situation. Vielleicht gehen wir da nochmal ein Stück weit tiefer rein und können Sie uns da einfach noch mal ein bisschen beschreiben, auch vielleicht auch ein bisschen aus der Praxiserfahrung, was kann da wirklich im Hintergrund passieren? Was kann ich quasi für eine Kettenreaktion auslösen, die vielleicht nicht für irgendjemanden lebensbedrohlich war in der Situation, also weder für mich als Pilot, der es ausgelöst hat, noch vielleicht eine so starke Annäherung, dass es wirklich in dem Fall auch als Annäherung, als gefährliche gewertet wurde. Aber ich bringe eine riesen Orga durcheinander und das natürlich erstmal ziemlich nachhaltig, glaube ich, oder?
Ja, also nehmen wir jetzt einfach mal den Luftverkehr in Frankfurt. Frankfurt ist unser Airport mit den größten Anzahl Alpha-Flugbewegungen natürlich. Und der Verkehr, der dort geführt wird, ist sehr dicht, teilweise im Parallelflugbetrieb auf zwei Pisten mit einem recht langen Endanflugs-Final, was da mehrere Lotsen einfach bearbeiten. Da gibt es die Lotsen, die schon mal vorsortieren, vorplanen. Dann wird er übergeben an den sogenannten Feeder, der dann den Endanflug, der gewissermaßen es einfach umsetzt, dass wir mit minimalem Abstand hintereinander weg die maximale Landerate einfach nach Frankfurt erreichen können. Einfach. Jetzt stellen Sie sich vor, der Fokus liegt natürlich bei den Leuten, wenn die auf den Radar schauen einfach nur hochkonzentriert, diese Anzahl an Flugbewegungen in Richtung Höhe sicher zu führen, die Departures dazu zu staffeln, die aus Frankfurt rausgehen. Und dann fällt erstmal so ein kleines VFR-Ziel mit einem anderen Farbton gar nicht so richtig auf. Mhm. Trotz alledem, dass wir da auch schon gewisse Limits gesetzt haben, sodass er eben doch so gut wie möglich eben auffällt, aber dem Lotsen trotz alledem es ermöglicht wird, so ein bisschen zu selektieren, was ist hier mein Verkehr, um den ich mich wirklich kümmere. So, wenn das jetzt erst etwas später auffällt, beispielsweise, dass ein VfR-Flieger durch den Endanflug von Frankfurt durchfliegt, dann müssen diese Alpha-Flüge natürlich angewiesen werden, durchzustarten. Und das, was wie am Fließband auf einmal, was wie am Fließband lief, das erfährt eine immense Störung.
Komplettes
Stocken. Und das kann bis zum Holding auch an angrenzende Nachbarsektoren führen, diesen Verkehr muss ich jetzt auch erstmal wieder, der ist in meinem Luftraum, den muss ich jetzt irgendwo erstmal sicher weiterführen. Ja. Der fliegt nicht raus aus meinem Luftraum, der landet nicht und ist weg, sondern der ist nach wie vor jetzt bei mir. Also natürlich hat das Auswirkungen ziemlich groß auf die nächsten Anflüge. Mhm. Abgesehen davon ist es halt auch einfach dieser Schreckmoment auch für den Lotsen. Huch, der sieht auf einmal einen, der muss schauen. Also das ist auch eine gewisse Belastung einfach für den Lotsen. Damit muss er dann auch erstmal noch so klarkommen. Also wir haben da auch schon wirklich heftige Dinge erlebt. Also ein Beispiel, wir hatten Kontakt anschließend mit den Piloten und konnten das so ein bisschen näher herausfinden, beleuchten, was da passiert ist. Es war halt einfach ein Flugschüler auf seinem Soloflug. Er war noch nicht lizenziert, aber hat halt Streckenflüge gemacht. Damals in Speyer oder irgendwo gestartet Richtung Norden.
Mit Flugauftrag.
Und es sollte eigentlich nicht so weit gehen, sondern nur so bis ungefähr auf die Höhe Mannheim und wieder zurück im Grunde genommen. Jedenfalls ist dieser Flugschüler an Mannheim vorbeigeflogen. Durch den Luftraum Charlie Frankfurt, durch den Endanflugsbereich von der 07 in Frankfurt, hat dazu geführt, dass wir zu ein, zwei tatsächlichen Staffelungsunterscheidungen hatten. Andere Flugzeuge natürlich zahlreich durchgestartet. Offenbar hat aber dieser Flugschüler erkannt, da ist ein Flugplatz und hier sind um mich herum einige große Flugzeuge. Ich glaube, ich bin schon auf Höhe Mannheim. Und hat wieder umgedreht. Okay. Und auf dem Rückweg gerade nochmal in genau der Höhe des Endanflugs dort durchgeflogen. Das hat er wirklich insgesamt, also diese Zeit, diese zweimal da durchfliegen, hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, hat sehr viel Unruhe und sehr viel Durcheinander bei uns in dem Luftraum Charlie verursacht, kann man sich vorstellen. Ja. Es ist alles gut gelaufen. Es ist nichts passiert letztendlich. Aber doch hat das eine enorme Auswirkung auf diesen Tag gehabt, irgendwo, was flugverkehrstechnisch einfach angeht. Ja, solche Dinge passieren immer wieder. Manchmal wird es auch einfach nur, man muss sich das vorstellen, gerade auch so diese Ecken, gerade so am Rand des Luftraums Charlie, direkt unterhalb von Luftraum Charlie, an der Grenze zur Kontrollzone und das im Endanflugbereich. Da ist eben einfach viel Verkehr in niedriger Höhe vom Verkehr und wenn da ist man auch schnell mal dann im Luftraum drin und dann haben wir auch einfach zu wenig so wenig Abstand, dass Wirbelschleppengefahr sich da auswirken kann. In Mainz, wenn ein A380 dort zum Anflug geführt wird, dann ist der in 4.000, 5.000 Fuß. Andererseits ist die Untergrenze dort in dem Bereich bei 3.500 Fuß. Wir haben also schon wenig Platz. Da noch eine Luftraumverletzung, irgendwo dichter an Platz im Luftraum Charlie drin und mal nicht rechtzeitig erkannt durch die Flugsicherung, dann haben wir einfach große Risiken da. Deswegen sind wir auch so weit gegangen und haben auch mal eine Aktion noch gemacht, um auch dafür Awareness zu schaffen. Haben wir Plakate drucken lassen, eine Safety-Info herausgegeben, die wir übrigens zahlreich rausgeben, immer wieder auch auf der DFS-Webseite. Da gibt es auch sogar Videos, YouTube-Videos dazu, wo man sich da ein bisschen schlau machen kann. Aber wir hatten dort auch explizit nochmal so eine Kampagne über Grenzen und bis an die Grenzen ranfliegen, eben um Luftraum Frankfurt, um dort möglichst einfach auch Verständnis zu erwirken und dass die Piloten da vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen.
Ja, dann fassen wir das doch gerade nochmal zusammen. Also Einflug in Schießgebiete ist keine gute Idee.
Sicher nicht, nein.
Das macht bei der Bundeswehr Schweißperlen und auch beim Piloten kann es für Stimmung sorgen. Das muss nicht sein. Wie Sie es gerade gesagt haben, der IFA-Verkehr fliegt nun mal eben nach Instrumenten und hat dadurch keine Sicht. Und dadurch sind wir VFR-Piloten leichte Beute. Also es soll jetzt nicht lächerlich klingen, aber wir müssen einfach mal darauf eingehen, dass eben diese Gefahren, denen wir VfR-Piloten auch ausgesetzt sind, dass die eben reell sind und dass eben, wie auch Frau Otterbein am Anfang gesagt hat, eine saubere Flugvorbereitung nichts im Wege stehen soll und darf. Und grundsätzlich wollen wir hier einfach eine Bewusstseinsschärfung damit auch einfach bei uns VfR-Piloten einfach hervorrufen. Und wir wollten auch nochmal auf die Geschwindigkeiten im Luftraum Charlie eingehen. Jetzt haben Sie, Herr Wassmer, gerade gesagt, auf YouTube gibt es eben auch viele Videos, die man sich anschauen kann. Und an der Stelle möchte ich dann doch nochmal mit der Frau Ottermein ins Gespräch kommen, in den Dialog treten über den Pilotentag, der von Ihnen immer wieder veranstaltet wird. Jetzt aufgrund von Corona findet er online statt. Frau Otterbein, erzählen Sie uns doch bitte noch mal ein bisschen, was können wir denn da von unserer Seite noch unsere Hausaufgaben besser machen?
Ja, ganz tolle Stichworte sind hier schon die ganze Zeit gefallen, unter anderem ganz häufig der Begriff Awareness-Kampagne, und das ist genau das, was wir als Flugsicherung auch leisten möchten. Und da würde ich gerne noch mal 2 bis 3 Sätze zurückgehen und auch noch mal darauf hinweisen. Mein Kollege, der Herr Wassmer, hat schon in dem Nebensatz erwähnt, also er kann nicht nur die Lotsensicht hier schildern und nicht nur die Flugsicherungssicht, sondern er ist ja selbst auch als Pilot unterwegs, hat PPL und ist Fluglehrer. Und das ist aus meiner Sicht auch noch mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sind ja nicht der Gegner. Und ich tue mich auch selbst unheimlich schwer mit dem Begriff Polizei.
Das war jetzt nur so von dem Level, wer was macht. Und das war auch nicht.
Denn wir sehen uns als.
Wir sehen Sie nicht.
Wir stehen für die Sicherheit, ja. Und das ist eher es soll ein gutes Miteinander sein. Ich möchte auch noch mal erzählen, zum Beispiel in unserer Lotsenausbildung, unsere Lotsen machen auch viele Stunden im Flugsimulator. Also die lernen auch ganz intensiv diese, jetzt seit ein paar Jahren aus dem A320-Simulator, die Sicht der Piloten auf die Dinge. Und es gibt auch viele, viele Lotsenkollegen, die selbst PPL haben. Also auch unsere Verfahrensplaner zu großen Teilen. Also die wissen schon auch ganz gut, wie das aus dem Cockpit aussieht. Deswegen ist es eher ein gutes Miteinander. Und dem trägt eben auch diese Awareness-Kampagne Rechnung und da vor allem der Pilotentag, den wir eben vor Corona in Präsenz gemacht haben. Und es war eine total tolle Veranstaltung hier in Lang mit 500, 600, 700 Teilnehmern. Und wir laden da Experten ein vom Militär, die mal ein Schießgebiet erklären können oder auch einen militärischen Luftraum. Wetterexperten. Das Thema Drohnen hat in den letzten Jahren da an Bedeutung gewonnen und vor allem auch so ein Gedanken- und Erfahrungsaustausch hier vor Ort. Und tatsächlich findet es jetzt virtuell bei YouTube statt. Wir laden die Experten eben ein, in Filmen zu sprechen und ihre Themen da zu vertreten. Und ich glaube, bei den abschließenden Shownotes, Herr von Westernhagen, da liefern wir nochmal die Infos nach, wo genau man das finden kann. Genau. Also eine herzliche Einladung an alle, sich das mal anzuschauen.
Ja, das machen wir und das werden wir auch nochmal in den Shownotes unten mit reinsetzen. Wir wollten ohnehin bei unserer Hörerreise schauen, wenn wir nächstes Jahr, Christian, unterwegs sind, ob wir vielleicht nicht einen FIS-Experten oder generellen Lotsen noch dazu einladen können, um da einfach noch mal ein bisschen mehr.
Vielleicht mal für so einen kleinen Praxisvortrag irgendwo.
Genau, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen Bewusstsein auf unserer Seite schärfen kann. Das wäre sehr schön.
Genau. Ja, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, Bewusstsein schärfen, auch da vielleicht noch mal ein Stück weit tiefer rein, so ein bisschen Best Practices. Was kann jeder von uns konkret tun, um es am Ende für alle sicherer zu machen? Wir hatten im Vorfeld ja auch schon mal so ein bisschen über das Stichwort Tabletfliegerei gesprochen, dass das im Grunde dazu führt, dass teilweise die Limits entsprechend häufiger ausgenutzt werden, als das früher vielleicht der Fall gewesen ist, als man sich eben noch nicht so sicher sein konnte, wo man gerade wirklich ist. Ist das wirklich so? Also ist das eine signifikante Veränderung, die man da jetzt über die Jahre gesehen hat oder immer noch sieht?
Ja, also ich spreche jetzt da vielleicht auch eher so ein bisschen aus der Erfahrung als Privatpilot. Mhm. Für mich war dieses Tablett natürlich irgendwo ein totaler Sicherheitsgewinn. Die Situationsbewusstsein, wo befinde ich mich eigentlich, ist dadurch einfach verbessert. Aber es drückt halt manchmal. Und wenn man sich dann gerade in dem Moment auch noch darauf verlässt und dann hängt so ein Tablett auch mal oder der Strom ist weg und so. Aber grundsätzlich ist es natürlich auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn es dieses Bewusstsein erhöht, dass ich weiß, wo ich mich befinde. Es ist gut. Man geht dadurch natürlich auch ganz anders an Grenzen ran. Das war vorher auch immer nur an der Höhe. Ja, klar habe ich, bin ich an der Untergrenze vom Luftraum Charlie ganz gern, so hoch wie möglich. Wenn ich dann aber die Höhe nicht im Auge behalte, bin ich auch eben ganz schnell mal drin, 200, 300 Fuß. Und dann wird es schon zu einem Problem. Und in den, genauso natürlich horizontal, auch wenn ich da an der Luftraumgrenze entlang kratze, dann das nicht aber kontinuierlich auch ein bisschen im Auge behalte, dann bin ich auch ruckzuck mal drin. Ich glaube, also es ist gut, es ist prinzipiell sehr gut, aber man sollte sich einen gewissen Puffer einfach trotzdem geben.
Ja, klar.
Das wäre das Sinnvolle da.
Ja. Und glaube ich, was ja auch eine Rolle dabei spielt, ist ja auch nicht nur die Situation, die einen am Ende vielleicht selber irgendwo betrifft, sondern auch zum Beispiel, was löse ich damit bei anderen aus? Also sprich, wenn ich extrem an die Limits gehe, dann bringe ich natürlich auch die Lotsen schnell unter Stress, weil die umso mehr natürlich schauen müssen, ob das alles noch safe ist.
Ja, richtig. Ja, und andere Dinge, natürlich ist es auch gut und sinnvoll, mit FIS in Kontakt zu stehen, die einem natürlich auch warnen können oder ja, die geben nicht nur Konfliktinformationen, um da sicher irgendwie auch anderen Verkehr ausweichen zu können, sondern sie warnen natürlich auch davor, bevor man da jetzt irgendwo in den Luftraum einfliegt. Aber bitte nicht darauf verlassen.
Das heißt Information.
Ja, genau. Also die tun ihr Bestes und die machen es auch wirklich gut. Und das ist schon fast die andere Seite dieses Schwertes da. Wenn sie es nämlich gut machen, dann verlässt man sich eben manchmal doch sehr leichter drauf. Und das ist dann wiederum gar nicht so gut. Und wie jeder, der auf FIS-Frequenzen an einem Sonntag schönes Wetter so mithört, der merkt natürlich auch, der hat viel zu viel jetzt um die Ohren. Er kann das überhaupt nicht alle im Auge behalten und jeden rechtzeitig vor allem Möglichen warnen. Also da bitte nie vergessen. Es ist nur eine zusätzliche Hilfe, die mal das eine oder andere vermeiden kann. Aber im Grunde ist es mal erstmal selbst, der darauf achten muss und Sorge tragen muss.
Ja. Das hat uns ja auch der Christopher vom FIS bei unserem letzten Termin hier auch wunderbar auch so ein bisschen, ich sag mal, behind the scenes ja auch erklärt und da drehte sich insbesondere ja auch viel um diesen Punkt, also dass man sagt, eben weil sie einen guten Job machen, ist immer auch ein bisschen die Gefahr da, dass man sich vielleicht zu sehr drauf verlässt oder eine Flugplanung vielleicht so ein bisschen noch wird schon gut gehen macht und den Rest kann ich mir bei FIS holen im Zweifelsfall, das ist sicherlich nicht der richtige Weg an der Stelle.
Ja, Stichwort Flugplanung oder Vorbereitung letztendlich, genau. Eine Flugplanung, ja. Das ist etwas halt, ich glaube, ja, dass da ist der erste Punkt, wo man wirklich sich verbessern kann, wo man, dass man darauf aufpasst, dass man nicht leichtfertig rangeht. Ich kenne mich ja hier aus, ich fliege ja hier immer wieder mal, ich weiß ja, ich kenne ja die Luftraumstruktur, ich brauche jetzt gar nicht nachgucken, was in NOTAMs dazu gibt. Ich verlasse mich darauf, dass mir der Flughafen noch schnell sagt, was los ist. Oder ein anderer Pilot, ein Kollege hat mir davon erzählt oder so. Das reicht dann auch. Nein, wir haben jetzt heutzutage so leichte Möglichkeiten, sich immer wieder genau zu briefen, was gibt es an Luftraummaßnahmen, damit man dann genau sowas vermeidet. Irgendwo ein Einflug in eine Restricted Area, der auf einmal urplötzlich, und sei es ein Unfall, der dafür gesorgt hat, dann kann es auch zu einer Einrichtung in der Restricted Area kommen. Davon kann ich nichts ahnen, ne? Und dann darf, also die Mühe muss man sich einfach immer wieder machen, nachzuschauen, was liegt denn da eigentlich. Sich die Strecke, wenn man wirklich weiter wegfliegt, auch einfach die Strecke sich mal gut überlegen und auch da gewisse Puffer zu schaffen, nicht davon auszugehen, dass ich eine Freigabe fürs Kreuzen einer Kontrollzone oder einen Luftraum Charlie kriege, sondern dass ich Möglichkeiten habe, auch vom Wetter her, dass ich einfach da Möglichkeiten habe. Ja, und dann einfach wachsam bleiben. Es ist ja so schön, es sieht schön aus, ich kann alles gut sehen. Ich habe tolle Spielereien in meinem Flugzeug, so ein G1000, was so viele Funktionen hat. Ja. Aber am Ende ist es dann trotzdem, ich brauche ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich auch anderen Verkehr wahrnehme, dass ich ausweichen kann. Und ich muss mich auch darauf konzentrieren, dass ich eben dann doch nicht aus Versehen irgendwo einfliege. Ja. Dieser Appell, den richte ich übrigens auch gerne an Fluglehrer. Das ist auch ein riesen Aufgabenspektrum. Natürlich, sie müssen den machen lassen, sie müssen ihn erklären, sie müssen ihn ausprobieren lassen, eingreifen, helfen und alles und gleichzeitig noch Luftraumbeobachtung machen. Und also es passiert auch gerade bei den Fluglehrern mal ganz schnell, dass man jetzt gerade mal nicht drauf geachtet hat, wo bin ich jetzt genau, und schon bin ich in irgendeinen Luftraum Charlie eingeflogen. Ja. Es ist passiert leicht. Ja. Einfach dafür bin ich gerne hier, um genau dafür zu sensibilisieren. Achtet bitte drauf, es hat auch seinen Grund. Wenn ich ins Cockpit einsteige und losfliege, dann mache ich mir vorher Gedanken, wo fliege ich lang, was könnte da sein. Und ja, werde entsprechend während dem Flug einfach meine Achtsamkeit diesen Punkten widmen.
Ja, und auch, glaube ich, immer so ein bisschen vielleicht zu gucken, wo sind trotz guter Vorbereitung vielleicht immer noch die letzten Fragezeichen auf meinem Flug. Ne? Das ist ja häufig je nach Wetterlage auch, oder wie eben schon angedeutet, kriege ich wirklich die Freigabe für Charlie irgendwo? Kann ich meinen Direct-Kurs fliegen oder muss ich eventuell schon einkalkulieren, einen gewissen Umweg zu machen, dass ich das eventuell auch, und das ist ja wirklich einfach heute, dass ich das vorbereitet habe, vielleicht im Tablet, dass ich genau auf sowas dann auch vorbereitet bin, oder dass die NOTAMs, das ist ja heute auch ein Riesenvorteil, dass wenn ich entsprechendes Programm habe, mir das ja alles sofort angezeigt wird. Ich muss es nur lesen.
Eben, es geht ja, also es ist noch nie so einfach gegangen letztendlich. Ne? Nee, genau. Mit den entsprechenden Apps, die man sich ja auch auf seinem Tablet dann installieren kann.
Das sagt mir genau, von wann bis wann und ab welchem Streckenabschnitt, teilweise farbig, alles da. Ja. Trotzdem gibt es ja von der DFS auch diverse Angebote da nochmal. Auch das würden wir dann nochmal in die Shownotes schreiben, wo man da auch sich noch schlau machen kann. Das liefern wir natürlich gerne auch.
Ja, ein gutes Mittel, wie Sie ja schon gesagt haben, ist ja eine TMZ. Auch hier wieder eigentlich der Verweis nochmal darauf hin, was Sie ja eben auch angesprochen haben, die FIS-Experten machen eigentlich einen zu guten Job. Also ich höre es des Öfteren auf dem Funk, wenn man sich einer TMZ nähert und ein Pilot hat eine gute Flugvorbereitung gemacht, er fragt dann immer den FIS-Experten, soll ich wechseln? Und sehr oft hören wir dann aber auch, Christian, du wirst es bestätigen,
ja, ich
hab's. Sie können bei mir bleiben.
Genau.
Und ich bin so der Vermutung fast am Erliegen, dass es gerade diese Bequemlichkeit ist, wie Sie es angesprochen haben, dieser gute Job von FIS, dass viele Piloten sich auf diesem Kissen anfangen auszuruhen und dass eine falsche Sicherheit auch hervorgerufen wird.
Also dazu muss man einfach sagen, wir sind ganz froh, dass wir diese TMZ mit Hörbereitschaft jetzt wirklich haben. Mhm. Und das ist ja jetzt auch wirklich eine Verpflichtung geworden. Es war vorher eine dringende Empfehlung. Jetzt ist es inzwischen seit März, glaube ich, 2020 ist es die Verpflichtung dazu. Wir haben auch hier noch zahlreiche Verstöße, wo der entsprechende Transpondercode nicht gesetzt wird oder die Hörbereitschaft auch einfach nicht vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir eigentlich froh um diese Einrichtung, weil das gibt uns jetzt die Möglichkeit, die Leute zu informieren. Achtung, da kommt jetzt gerade ein Anflug oder ein Abflug und das schafft Sicherheit. In dem Moment guckt der Pilot raus, ist nicht abgelenkt von irgendwas anderem, und das Rausgucken, den anderen sehen, das schafft mir jetzt die Sicherheit. Wie so eine Art Verkehrsinformation einfach generell zu irgendwelchem Verkehr. Jetzt ist es natürlich so, wenn er auf der FIS-Frequenz ist, bietet der FIS-Lotse oder der FIS-Spezialist bietet diesen Service im Grunde genommen schon. Das heißt, er wird jetzt individuell mit den Fluglotsen, die den Eiferverkehr in diesem Gebiet, in ihrem Sektor dort betreuen, auch Absprachen treffen. Wenn der viel Frequenzbelastung hat, dann würde er sagen, behalt du ihn. Du kannst ihm genauso diese Informationen geben. Und dieser FIS-Spezialist sieht auch den Eiferverkehr auf seinem Gerät, auf seinem Sichtgerät. Er kann also die gleichen Informationen geben. Wir haben dann die Möglichkeit auch, wenn wir jetzt also einen drohenden Konflikt dort sehen, können wir den FIS-Spezialisten auch schnell anrufen per einer Direktwahltaste und können ihm sagen, hey, da kommt jetzt einer, sag dem doch mal, gib dem mal bitte einen Hinweis. Das funktioniert also ganz schnell. Noch besser und noch schneller geht es natürlich, wenn dieser Flug auf einer Frequenz vom Alpha-Sektor-Lotsen Hörbereitschaft hat, dann kann der ihn direkt viel schneller auch ansprechen. Mhm. Also das wird also insofern mal so gehandhabt. Das ist nicht einheitlich. Ich glaube aber in den allermeisten Fällen wird er tatsächlich oder lässt man ihn dann auf die switchen auf die ATC-Frequenz. Und er dort bitte, also nicht reinrufen, eben nicht für die Frequenzbelastung sorgen, sondern einfach nur
monitoren
und das Monitoring einfach mit diesem Squawk anzeigen. Das ist ein wunderbares Prinzip, was eigentlich recht gut funktioniert.
Ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon auch in der FIS-Folge nochmal konkret auch gefragt, weil es ist halt noch relativ neu gefühlt, oder nicht nur gefühlt, es ist relativ neu, aber es ist, glaube ich, bei vielen eben, das genaue Handling ist noch nicht so richtig angekommen. Und eben genau diese Frage, wenn ich jetzt auf FIS fliege, kann ich bleiben oder muss ich wechseln oder wie läuft das oder kann ich davon ausgehen, dass das immer so, dass das durchgängig ist? Und da haben wir ja gelernt, dass es eben, wie Sie ja auch schon gesagt haben, eben nicht einheitlich ist, sondern dass ich mich da auch im Grunde zumindest mal mit befasst haben muss oder mal vorsichtig nachfragen muss. Mhm. Ich glaube, das ist ein typischer Punkt, der noch stärker transportiert werden muss in Zukunft einfach, wie da zu verfahren ist, glaube ich. Das ist, weil Sie sagen, es ist ja zu Recht so, also es ist ein gutes Mittel, um auch größere Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, also sprich großräumige, restriktive Lufträume einzurichten. Aber natürlich muss das Verfahren dann am Ende jedem auch klar sein. Ne?
Ja, wir hätten es vielleicht auch ganz gerne irgendwo richtig einheitlich gehabt, dass man für den VfR-Flieger eine wirklich einheitliche Vorgehensweise auch hätten. Mhm. Aber das ging nicht. Wir haben einfach festgestellt, wir haben manchen ATC, also Alpha-Verkehrslotsen, in seine Überlast gefahren damit.
Ja, das und, kann ich mir vorstellen, ja.
Und dann, dann muss man darüber nochmal nachdenken, nochmal anpassen. Also mit anderen Worten, es ist immer gut, den FIS-Spezialisten einfach zu fragen. Mhm. Hey, ich bin jetzt bei dir, aber ich nähe mich, ich will da durch. Soll ich jetzt auf die entsprechende Frequenz wechseln? Mhm. Soll ich bei dir bleiben? Der kann sofort eine Antwort geben, weil er hat im Grunde genommen eine grundsätzliche Absprache getroffen. Er muss nicht jeden Einzelfall rückfragen. Wenn FIS-Frequenz zu wäre, wenn ich da überhaupt nicht durchkomme oder ich den auch einfach vielleicht sogar jetzt noch nicht mal mehr erreiche, weil ich zu tief bin oder der mich einfach jetzt nicht hört, warum auch immer, dann ist es genauso gut, einfach diesen entsprechenden Transponder-Code zu wechseln und auf diese veröffentlichte Frequenz zu gehen und dort zu monitoren. Das ist nie falsch, weil letztendlich der FIS-Lotse, der kann es auch beobachten und wenn der seinen Flug sieht, dass er auf den anderen Squawk wechselt, dann ist er offenbar jetzt dort.
Also er wird sich also das ist das Zeichen auch genug für den FIS-Experten, dass er sagt, okay, der weiß, was er tut oder der ist sich im vollen Bewusstsein, was er tut.
Und er weiß natürlich, ja klar, er erkennt diese Squawks genauso und er wird natürlich dann annehmen, okay, der hat es jetzt zwar nicht bei mir abmelden können, aber das macht er jetzt offensichtlich.
Okay.
Er wartet dann auch sicherlich, dass der dann anschließend sich auch wieder zurückmeldet. Also es passiert dadurch nichts. Mhm. Trotzdem ist es immer natürlich auch noch ein Tick besser, wenn man es trotzdem schafft, vorher einfach Bescheid zu geben oder ihn zu fragen, wie hättest du es jetzt gerne. Ne? Ja. Damit die Konfusion nicht noch größer werden lassen. Also wenn wir eine generelle Absprecher haben zwischen dem FIS-Spezialisten und einem Alpha-Lotsen, dann versucht man die natürlich auch grundsätzlich einzuhalten, um da möglichst eine Überlast auf der anderen Seite zu vermeiden.
Ja.
Also grundsätzlich, der Kreis schließt sich wieder. Saubere Flugvorbereitung ist das A und O. Also wenn ich abends Richtung Osten fliege und ich fliege in den Sonnenuntergang, dann ist was schiefgelaufen bei der Flugvorbereitung, oder?
Ja.
Sollte.
Kann man ja so ausdrücken.
Sollte man zu dem Punkt
gut,
kommen.
Gut, dann nehmen wir das mal so auf. Es ist aber auch ein Unterschied, jetzt nur noch mal zusammengefasst, ob ich jetzt 2 Minuten unabsichtlich in Charlie reingeflogen bin, aufgrund, lassen wir mal dahingestellt sein, unabsichtlich, absichtlich, oder ob ich auch nur den Luftraum Charlie angekratzt habe. Also wir haben es ja jetzt gerade angesprochen mit der Tablet-Fliegerei. Man kann das ja heute sehr ausreizen. Das war ja auch ein Gesprächsthema, als wir das erste Mal hier zu Besuch waren. Der Christopher hat es angesprochen gehabt. Viele Kolleginnen und Kollegen von den FIS-Experten werden dann schon nervös, weil die Grenzen ausgereizt werden. Und er hat gesagt, ey Leute, ihr könnt zwar mit dem Tablet fliegen, aber mein Gott, bleibt doch mal 3 Meilen von Luftraum Charlie weg oder von der EDR, die jetzt da gerade ist. Man muss es ja nicht ausreizen. Ist ja auch nochmal ein Punkt, den man hier ansprechen muss, dass man diese Grenzen nicht ausreizen muss. Und wie sie es auch
gilt schon für alle Grenzen.
Ja, so. Generell. Es ist ja die Fliegerei und die Bewegung im dreidimensionalen Raum kann Spaß machen, kann aber auch dementsprechend gefährlich werden. Und wir wollten es nochmal ansprechen, die Fluglehrer. Die Fluglehrer, Sie haben es gesagt, die haben eine unglaubliche Belastung. Man möchte es ja nicht meinen, aber es ist so. Ja, der Fluglehrer macht ja immer so den coolen Eindruck, der ja alles kann, aber nee. Es ist schwierig für einen Fluglehrer. Er muss dem Flugschüler das Fliegen des Flugzeuges beibringen. Er muss die Luftraumbeobachtung durchführen. Das sind ja auch nochmal viele Belastungspunkte, die da zusammenkommen. Haben Sie vielleicht als Fluglehrer einen Tipp? Vielleicht gibt es jetzt gerade einen frischen Fluglehrer da draußen, der sich gerade seine Schwingen verdient hat. Wenn der das jetzt hört und sagt, ja Mensch, wie mache ich das denn? Wie geht denn der Herr Wassmer zum Beispiel mit so einer Situation um, wenn er in der Schulung ist?
Also wie gehe ich da um? Also ich meine, der erste Tipp, man bewegt sich erstmal natürlich einfach irgendwo in einem bekannten Gebiet, also da, wo man sich auskennt und wo man einfach genau weiß, okay, in dem Bereich habe ich, da kann ich keinen Luftraum verletzen, das ist jetzt erstmal bei einem breiten Platz. Dann gebe ich mir aber auch auf jeden Fall, das ist aber ein Tipp, den man allen geben muss, man gibt sich selbst Puffer. Man sagt, ich mache mein Airwork, ich gehe nicht unterhalb vom Luftraum Charlie bis auf die Untergrenze 3.500 Fuß, wenn sie dann da irgendwo liegt, dann mache ich nicht dort meine Steep-Turns-Übungen mit dem, sondern ich mache das irgendwo tiefer, dass ich Ausreißer in der Richtung einfach noch, dass die nicht sich gleich in eine Luftraumverletzung auswirken. Mhm. Ich habe auch immer persönlich, egal mit, und wenn ich mich noch so gut auskenne, wo ich gerade fliege, ich habe trotzdem mein Tablet laufen. Das ist einfach am schnellsten kann ich erkennen, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Wie weit ist die Grenze von diesem Luftraum noch weg? Und da werfe ich immer wieder mal einen Blick drauf. Das sind so die Tipps, die man einfach nur geben kann. Ja. Also selbst wenn ich zum 100. Mal da jetzt fliege in dieser Ecke aus Egelsbach heraus, mein Tablet läuft und ich sehe, wo ich eigentlich gerade bin.
Ich habe es schon laufen, weil es ja meine Flight Times lockt.
Ja, oder das genau.
Zwei Fliegen an der Klappe.
Ja. Aber man muss halt auch entsprechend immer wieder mal drauf gucken und sich... Ja. Ja, also die meisten werden nach diesem Schema vorgehen, das ist völlig klar. Und dann kommen die Besonderheiten mal. Da ist mal das Wetter in der Einrichtung schlecht. Ich muss woanders hin. Ich muss irgendwie, jetzt bin ich an einer Ecke, wo ich nicht so häufig meine Übungen mache oder einen Anflug hin mache. Auch da dann halt einfach akzeptieren, dass ich entsprechende, auch wenn ich noch so der coole Kenner bin und das alles vorher genau, als mein Fluglehrer so viel Erfahrung habe, auch da muss ich mir halt einfach nochmal genau mir eine Flugplanung vornehmen, mir angucken, wo fliegst du eigentlich lang, mich einfach mental darauf vorbereiten, wo bin ich nachher, in welcher Ecke, welche Grenzen gibt es von Lufträumen und was sollte ich da für Puffer vorhalten. Ja, wenn man sich das sagt, ich glaube, dann ist es eigentlich sehr gut, da kann ich es vermeiden. Dann kriegt man das gut hin.
Ja, und dann möchten wir, glaube ich, noch unseren Flugschülern, die diesen Podcast hören, vielleicht noch mit auf den Weg geben, dass ihr euch absolut fit fühlen solltet, wenn ihr auf Tour geht. Wir können uns, glaube ich, alle so an unseren ersten Solo-Überlands-Solo-Flug erinnern. Also ich war schon bei der Solo-Platzrunde damals wahnsinnig aufgeregt und das ist nicht besser geworden.
Die weiß, glaube ich, jeder.
Ja, also die Solo-Platzrunde und den Solo-Cross-Country, den wusste ich auch noch. Das waren 20 Minuten entfernt. Aber das waren so die aufregendsten 20 Minuten in meinem Leben.
Ja.
Leute, wenn ihr euch nicht fit fühlt, gerade für die Flugschule jetzt da draußen, dann geht nochmal zu einem Fluglehrer hin, geht mit dem nochmal fliegen und klärt alle eure offenen Fragen, damit es nicht zu diesem Vorfall kommt, den wir besprochen haben, dass ihr durch Frankfurt-Kontrollzone knattert und dann feststellt, oh, hoppla, falsche Richtung und dann nochmal durchfliegt. Das soll so das Wort zum Sonntag gewesen sein.
Genau.
Lieber Herr Wassmer, von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
Ja, gerne.
Frau Otterbein, auch an Sie. Es ist immer wieder schön, mit Ihnen am runden Tisch zu sitzen und zu schnacken. Vielen lieben Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich kann ja jetzt mal ein Geheimnis verraten für alle Zuhörer da draußen. Der Tisch ist eckig, aber es ist trotzdem sehr schön.
Genau.
Christian, du hast aber noch was für uns.
Ja, genau. Also erstmal auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank. Es macht wirklich immer viel Spaß hier und auch viele gute Informationen in einer sehr lockeren Atmosphäre. Das finde ich immer schön. Alle Informationen, die wir jetzt so während des Gesprächs irgendwo mal erwähnt haben und auch die wir nicht erwähnt haben und für erwähnenswert halten, die liefern wir dann natürlich in den Shownotes. Das heißt, die findet ihr in den Texten zur Folge, je nach Plattform oder zumindest spätestens auf unserer Webseite, wenn ihr da mal schaut, privatpilotenlaunch.fm. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer auch über eine möglichst positive Bewertung, aber ihr könnt uns auch gerne auch an feedback@privatpilotenlaunch.fm gerne eine E-Mail schicken. Die kriegen wir dann alle drei und freuen uns da auch immer auf Input, auf Kritik jeglicher Art, Anregungen und möchten an dieser Stelle dann auch nochmal auf die Informationen zu unserer geplanten Hörerreise Ende Mai hinweisen. Auch dazu Infos auf unserer Website oder entsprechend auch in unserer Telegram-Gruppe. Und wir freuen uns zum jetzigen Zeitpunkt Ende Dezember 2021 schon über ganz reges Feedback und Interesse an diesem kleinen Projekt, was für uns ja auch ein Novum ist, und würden uns dann natürlich freuen, den einen oder anderen von euch noch gewinnen zu können, der entweder komplett mit dabei oder zumindest in einem Streckenabschnitt vielleicht mitmachen möchte.
Jawohl. Die Shownotes haben wir, die Bewertungen auf iTunes werden auch immer
ganz
besser.
Wichtig.
Ja. Ja, wir setzen uns durch. Wir sind auf Platz 3 in Deutschland, das freut uns. In der Schweiz sind wir auf Platz 12 und in Österreich auf Platz 7. Ich habe nochmal nachgeguckt, das finde ich toll. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In diesem Sinne bleibt uns nur noch zu wünschen, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.
Und der Christian. Dankeschön.